Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Amen. Hört Gottes heiliges Wort aus der Offenbarung im 14. Kapitel, die Verse 12 und 13. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die da halten, die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, segne jetzt dies dein Wort an unser aller Herzen. Amen. In unserem wiederkommenden Herrn und Heiland Jesus Christus, liebe Gemeinde, die meisten unserer Landsleute haben einen anderen Namen für diesen Sonntag. Sie nennen ihn schlicht Totensonntag. Wenn wir an Tod denken, was verbinden wir damit? Schmerz, Trauer, Wehmut. Wie ganz anders empfinden wir doch, wenn wir den Namen hören, den wir Christen diesen Sonntag zurechtgeben, Ewigkeitssonntag. Dieser Tag, der lässt uns blicken auf die Ewigkeit und meint damit auf das Sein bei Gott in der Herrlichkeit. Er lässt uns damit vom Alltag mit allen Schmerzen und allem, was diese Tage hier auf Erden oft so trüb und finster machen, unter anderem der Tod eines lieben Angehörigen, ganz anders werden. Wir dürfen nach vorn schauen auf eine frohe, herrliche Zukunft bei Gott in der Herrlichkeit. Johannes, der darf schon mal einen tiefen Blick in den Himmel werfen und Gott wollte, dass Johannes das niederschreibt für uns, damit wir getröstet werden durch das, was Johannes sehen und schreiben durfte. Gott weckt fröhliche Hoffnung auf die Ewigkeit, auch durch das, was wir gerade hörten. Denn er ermuntert zur Treue und er tröstet die Betrübten. Gott weckt fröhliche Hoffnung auf die Ewigkeit, er ermuntert zur Treue. Die Sportbegeisterten unter uns, und ich meine jetzt nicht die Fußballfans, sondern die, die anderen Sport auch lieben, die wissen längst, nächstes Jahr wird wieder spannend werden. Denn nächstes Jahr sind wieder viele Athleten aus der ganzen Welt eingeladen nach Paris zu den Olympischen Sommerspielen. Und so mancher, der dort um olympisches Gold oder eine olympische Medaille kämpft, der trainiert, wer weiß, wie lange schon darauf hin, auf dieses Ziel. Und wie oft mag ihm aber trotzdem bei diesem Training es so gegangen sein, dass er gedacht hat, ich kann nicht mehr. Es kostet zu viel Entbehrung, zu viel Kraft. Jeden Tag hart trainieren, so viel Verzicht, dieses darf ich nicht. Währenddem die anderen sich vergnügen, stehe ich in der Halle oder bin ich auf dem Sportplatz. Und dann ist es nötig, dass der Trainer oder auch Freunde, Bekannte, Verwandte wieder neuen Mut geben und sagen, hey, bleib dabei, nächstes Jahr ist Olympia und du wirst doch dabei sein, du wirst doch eine Medaille mit nach Hause bringen. Also halt durch, trainiere weiter. Wir Christen, wir ähneln solchen Sportlern wie denen, die nächstes Jahr in Paris bei den Olympischen Spielen dabei sind. Denn auch wir haben ein großes Ziel vor Augen. Und können doch unterwegs manchmal schwach werden. Geneigt sein, alles hinzuwerfen, aufzugeben. Es kostet so viel Anstrengung, so viel Entbehrung. Und dann kommt da noch die Anfeindung hinzu von den gottlosen Menschen um uns herum, die spotten, die sich lustig machen über uns. Und das schmerzt jedes Mal. Aber nicht nur der Schmerz durch die offensichtlich Gottlosen tut weh, sondern auch wenn wir ins kirchliche Umfeld blicken, kann uns das verletzen und kann uns dazu verleiten, einfach alles hinzuwerfen und aufzugeben, nicht mehr treu bei dem zu bleiben, was Gott sagt. Schauen wir uns um in unserem Land. Wie viele verschiedenste Kirchen gibt es da? Wäre es nicht viel besser, wenn wir alle zusammenarbeiten würden? In einer Zeit, in der viele davon reden, dass es doch wichtiger wäre, auf das zu schauen, was uns vereint, als auf das, was einen trennt, sind vielleicht auch wir geneigt, dem nachzuhängen und zu denken, könnte ja was Wahres dran sein. Im gesellschaftlichen Leben ist Toleranz ein wichtiges Thema. Wäre es da nicht auch in der Kirche angebracht? Ist die Zerrissenheit der Christen nicht ein Hindernis für die Missionsarbeit? Wäre es nicht gerade in der letzten Zeit der Welt wichtig, geeint aufzutreten, um so viele Menschen wie möglich mit dem Evangelium zu erreichen und zu retten? Das könnte man meinen. Aber ist wirklich die Zerrissenheit der Kirchen, die vielen verschiedensten Kirchen in unserem Land, schuld daran, dass so viele Menschen nichts von Christus wissen wollen? Oder täuscht dieser Eindruck? Warum gibt es denn so viele Kirchen? Nun, sind daran nicht Gedanken schuld, die der Bibel widersprechen und die trotzdem zur Lehre erhoben werden in der Kirche? Wie sollten wir damit umgehen, wenn wir mit Irrlehrern gemeinsame Sache machten, wovor Gott doch ausdrücklich warnt? Lassen wir uns vom Teufel nicht blenden. Die Menschen sagen nicht Nein zu Christus, weil es so viele Kirchen gibt. Auch wenn sie das vielleicht so äußern. Aber das ist nicht der wirkliche Grund. Das ist nur äußerlich. Schon zu Zeiten der Apostel, als es nur eine einzige christliche Kirche gab, lehnte die Mehrheit der Menschen das Evangelium und damit Jesus Christus ab, als es nur eine Kirche gab. Sie folgten lieber ihren eigenen Gedanken und sie verfolgten sogar die Prediger des Evangeliums, sorgten allerdings damit dafür, dass das Evangelium noch viel schneller sich verbreitet in weiten Teilen rund ums Mittelmeer. Es hätte auch heute keine Auswirkung, wenn wir zusammenarbeiten würden, trotz Lehrunterschieden mit anderen Kirchen in der Mission. Denn die angestrebte Einheit der Kirchen ist nach eigenen Aussagen doch nur eine Einheit in der Vielfalt. So wird sie genannt. Dabei ist man sich nicht einmal darin einig, dass die Bibel Gottes eingegebenes Wort ist. Sie ist dann nicht mal mehr die Grundlage, sie taugt dann nicht als Fundament, weil man sich nicht darauf einigen kann. Oft ist der einzige gemeinsame Nenner, den es gibt bei der Zusammenarbeit, der Name, wohlgemerkt der Name Jesus. Schon bei der Frage, ob Jesus Christus wirklich wahrhaftiger Gott und zugleich wahrhaftiger Sohn ist, gehen die Meinungen dann sehr weit auseinander. Wie will man da gemeinsam für diesen Jesus auftreten und sein Evangelium verkündigen und Menschenherzen erreichen? Unser Predigtext ermuntert uns, treu bei Gottes Wort zu bleiben. Und zwar bei beiden Teilen, dem Gesetz mit seinen harten Forderungen und dem Evangelium mit seiner freimachenden, frohen Botschaft und dem Hinweis auf das Geschenk des ewigen Lebens. Der Engel sprach zu Johannes: Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Hier, wie gesagt, Johannes darf einen Blick in den Himmel werfen. Es geht also um die Leute, die im Himmel sind. Im Himmel sind die, die Gottes Gebote halten und an Jesus glauben. Wörtlich heißt es sogar, die Gottes Gebote im Auge behalten. Sie beachten, sie bewahren, sie festhalten. Lässt uns das nicht erschrecken? Wer könnte in den Himmel kommen, wenn das Kriterium wäre, wenn das der Eintritt wäre in den Himmel, dass wir die Gebote Gottes halten. Gott lässt uns durch Jakobus wissen, wenn ein Mensch sein ganzes Leben lang alle Gebote halten würde und trotzdem einmal, nur ein einziges Mal in seinem Leben, und sei es nur in Gedanken, etwas denkt, was gegen Gottes Willen ist, dann ist er am ganzen Gesetz schuldig. Das heißt, dann ist er nicht wert, in den Himmel zu kommen. Dann ist er ein verdammter Mensch, kein Geretter. Wer also bitteschön sollte im Himmel sein, wenn das Halten der Gebote der Maßstab wäre oder das Kriterium wäre? Wir? Ihr Lieben, was empfinden wir, wenn es nicht nach unserem Willen geht? Sind da nicht manchmal so Gedanken in unserem Kopf, die eher der Wut entsprechen? Auch wenn wir sie nicht zum Ausdruck bringen, auch wenn wir sie nicht äußern, nicht sagen oder zeigen, aber in unserem tiefsten Innern, schon das würde reichen. Und diese Wut, die können wir schon bei den kleinsten Kindern beobachten. Und die äußern sie sogar sehr deutlich. Mit Schreien oder mit Bocken. Eine solche Sünde würde genügen und wir kämen nicht in den Himmel. Doch soll uns die Übertretung der Gebote nicht verzweifeln lassen. Keiner kommt in den Himmel, weil er die Gebote gehalten hätte. Petrus schreibt, wer die Heiligen sind, von denen Johannes in seiner Offenbarung schreibt, hier ist die Geduld der Heiligen, hier sind die, die halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Petrus nennt zum Beispiel die Christen in Lydda Heilige. Und Paulus, der nennt die Christen in Rom so, als er ihnen schreibt, an die Heiligen in Rom. Wie aber sind diese Christen in Lydda oder in Rom Heilige geworden? Wie haben die das geschafft? Auch das verrät uns Gott durch den Apostel Paulus, etwa im Epheserbrief. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadlich sei. Heilige werden die Menschen, werden auch wir, allein durch das Opfer Jesu und durch den Glauben daran, den er selbst durch den Heiligen Geist in uns wirkt. Heilige werden wir nicht durch unser Tun. Wer also an Jesus Christus glaubt, der ist ein Heiliger. Und der möchte aus Respekt und Dankbarkeit Gott gegenüber dann auch die Gebote Gottes beachten, sie umsetzen. Und es tut ihm von Herzen weh und leid, wenn er es nicht geschafft hat. Dann bittet er seinen Heiland um Vergebung und darf diese dankbar entgegennehmen. Er bekommt sie geschenkt. Wer an Jesus glaubt, wie die Schrift es lehrt, der will unter keinen Umständen das Wort des Allmächtigen ändern oder verfälschen, sondern will treu bei dem bleiben, was geschrieben steht. Und wer treu bei dem bleibt, was Gott sagt, der tut dies durch den Glauben an Jesus, der ihn schon hier und jetzt heilig sein lässt. Lassen wir uns durch unser Predigtwort dazu ermuntern, treu bei dem zu bleiben, bei allem zu bleiben, was Gott uns in seinem Wort sagt. Lasst uns vor allem den rechten, rettenden Glauben festhalten, damit wir in dem Vertrauen auf Christus einmal hier auf Erden die Augen schließen. Nur dann gilt, was Gott uns durch Johannes weiterschreibt, auch für uns selbst. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal. Denn ihre Werke folgen ihnen nach. Und dieser zweite Vers unseres Predigttextes, der ist uns ein Trost für alle Betrübten. Gucken wir einmal in eine Schule rein, vielleicht in eine Grundschule. Kinder der unteren Klassenstufen, die sitzen ganz gespannt da und hören zu, was der Lehrer sagt, aber sie können noch nicht selber einschätzen, was ist jetzt wichtig, was müssen sie aufschreiben, was müssen sie behalten von dem, was sie hören, was nicht. Was tut darum der Lehrer von Zeit zu Zeit? Nehmt die Hefte raus, nehmt einen Stift und schreibt auf, was ich euch diktiere. Und dann schreiben die Kinder genau das Wichtige auf. Später dann in den größeren Klassenstufen, dann müssen sie selber entscheiden, was ist jetzt wichtig von dem, was ich höre. Ganz ähnlich ist es in unserem letzten Predigtvers. Gott gab dem Apostel Johannes Wort für Wort ein, was er schreiben sollte. Aber in diesem Vers betont er noch einmal ganz konkret: Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe. Und dieser Hinweis, schreibe, obwohl er doch sowieso schon alles aufgeschrieben hat und niederschreibt, der betont das, was nun folgt. Der betont die Wichtigkeit dessen, was jetzt kommt. Und was kommt? Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Nochmal, ganz wichtig. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Selig. Das ist das höchste und das größte Glück, was ein Mensch überhaupt erleben kann. Lass es mich an einem Bild beschreiben. Leider herrscht seit dem Februar 2022 Krieg in der Ukraine. Und viele Menschen sind geflohen. Unter anderem auch die Person in dem Beispiel, das ich erzähle. Da ist eine Mutter mit ihrer 5-jährigen Tochter, die gemeinsam mit der Oma aus der Ostukraine, aus dem Südosten, also dem hart umkämpften Gebiet, fliehen. Sie machen sich auf den Weg. Aber durch die Kriegswirren werden sie leider getrennt. Die Mutter und ihre 5-jährige Tochter sind zusammen, aber die Oma, die ist allein. Und keiner weiß, ob sie sich jemals wiedersehen. Jeder muss sich selbst durchkämpfen und sehen, dass er irgendwo auf sicherem Boden kommt. Nach einiger Zeit erreicht die Mutter mit ihrer 5-jährigen Tochter sicheres Land. Sie kommt nach Deutschland. Und kaum hier eingetroffen, macht sie sich auf der Suche nach ihrer Mutter, nach der Oma. Sie möchte sie so gern wiederfinden. Und sie geht zu den Behörden und guckt immer wieder und fragt nach dem Namen. Ist sie irgendwo registriert? Immer wieder die Frage, was ist mit der Oma? Und auf der anderen Seite die Oma. Sie macht sich Gedanken und Sorgen, wie geht es meiner Tochter, wie geht es meiner Enkelin? Kommen sie durch? Leben sie überhaupt noch? Und dann, eher zufällig, weil sie es beide nicht wissen, dass sie in derselben Stadt angekommen sind, treffen sie sich auf einer Behörde. Können wir uns vorstellen, wie groß die Freude ist? Von den dreien, die sich da wiedersehen? Wie sie sich in den Armen liegen, fühlen sie sich nicht in diesem Moment als die glücklichsten Menschen auf der ganzen Welt, die alles um sich herum vergessen machen? So ähnlich. Und das ist nur ein kleiner Ansatz. So ähnlich. Noch viel, viel besser ist die Freude, die die Bibel mit Seligsein beschreibt. Wir werden bei unserem himmlischen Vater sein. Bei unserem Erlöser Jesus Christus. Wir werden ihn erstmalig sehen und in die Arme schließen. Selig sein. Zum Seligsein gehört untrennbar die Vergebung der Sünden. So schreibt es Paulus in Römer 4. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Selig sein heißt also, frei von aller Sünde sein, zusammen sein mit dem, der ihm diese Freiheit schenkt, diese Erlösung und diese Vergebung schenkt, und bei dem, der ihn geschaffen hat, im Himmel. Und nun hört noch einmal diesen zweiten Vers unseres heutigen Predigtextes. Jetzt weil Sie den Ausschnitt, der so wichtig ist, wo davor steht, schreibe. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Haben wir genau hingehört? Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Das bedeutet, ja, wir bringen ihre Leichname zum Grab. Wir versenken sie in der Erde. Ganz gleich, ob im Sarg oder in einer Urne, ihre Asche. Wir versenken sie in der Erde, aber das betrifft nur den Leib. In dem Moment, wo jemand im Vertrauen auf Jesus Christus die Augen schließt und stirbt, ist er selig beim Herrn. Das heißt, ist er bei dem, der ihn geschaffen und bei dem, der ihn erlöst hat, der Seele nach. Er genießt die Seligkeit, diese größte Freude, das größte Glück, das es überhaupt gibt. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Sie ruhen. Sie dürfen sich ausruhen von allem, was sie belastet hat, was sie hier so viel gekostet hat an Anstrengung. Und dann kommt noch ein Satz, der so wichtig ist. Sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Die Werke, also das, was die im Glauben Verstorbenen vorher Gutes getan haben, das, was Gott als gutes Werk gesehen hat, das bleibt erhalten, das ist nicht vergessen. Aber es ist nicht der Türöffner, der einem Menschen den Himmel öffnen würde. Nein, sie gehen nicht voraus, sondern sie folgen ihnen nach. Sie sind nicht vergessen. Gott, der Herr, sieht sie alle. Ihr Lieben, das darf uns trösten. Trösten, wenn wir traurig sind über den Heimgang eines geliebten Menschen, sei es der Ehepartner, sei es die Mutter, die Oma oder ein Kind. Das darf uns trösten. Wer im Glauben an Jesus Christus stirbt, der lebt, der ist selig, der darf beim Herrn sein. Und wir werden ihn wiedersehen, wenn wir auch im selben Glauben an unseren Heiland aus dieser Zeit scheiden und in die Ewigkeit kommen. Und das zu erreichen, ist es nötig, durchzuhalten. Sich also ermuntern zu lassen, treu bei dem zu bleiben, was Gott in seinem Wort sagt und sich trösten zu lassen, wenn man betrübt ist. Nehmen wir uns ruhig ein Beispiel an den Athleten, die für nächstes Jahr in Paris trainieren, damit sie eine Medaille, ein Stück Blech, ja, vielleicht das Gold oder das Silber oder das Bronze, aber letztlich etwas Irdenes bekommen. Wenn wir treu bleiben, dann behalten wir den Sieg, den Gott uns längst in der Taufe geschenkt hat. Und wir tragen eine Ehrenkrone davon. Und zwar ganz gewiss, jeder, der Glauben hält. Also lasst uns mit Gottes Hilfe und Beistand treu bleiben bei dem, was er sagt. Lasst uns festhalten. Lasst uns durch ihn selbst immer wieder Kraft und Hilfe schenken aus seinem Wort, und aus seinem heiligen Abendmahl. Amen. Und der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.